Weltgewandt mit Olaf Würz. Erdig, echt, unterwegs. Geschichten von Menschen, Begegnungen und einem Leben auf Reisen. Nach den intensiven Wochen im Toraja-Hochland Sulawesis verändert sich unsere Reise komplett. Die Berge liegen hinter uns. Vor uns wartet das Meer. Ein kurzer Flug bringt uns nach Manado in den Norden Sulawesis. Schon am Flughafen ist die Stimmung eine andere. Die Luft ist warm und feucht. Palmen säumen die Straßen und zum ersten Mal seit langem haben wir das Gefühl, dass nun einige ruhigere Tage vor uns liegen. Am Hafen steigen wir in ein kleines Boot. Der Motor springt an. Langsam entfernen wir uns vom Festland. Der Wind wird stärker, das Wasser glitzert in der Sonne und Bunaken kommt mit jeder Minute näher. Als wir Bunaken schließlich erreichen, wirkt die Insel fast unscheinbar. Viel Grün. Ein paar Häuser, keine Hochhäuser, kein großer Hafen. Und genau das macht den Reiz aus. Nur wenige Minuten später stehen wir barfuß am Strand. Vor uns das Meer, hinter uns tropischer Wald. Schon nach wenigen Stunden merken wir, dass auf Bunaken andere Regeln gelten. Nicht geschrieben, aber eben spürbar. Niemand scheint es eilig zu haben. Es gibt keine Hupen in Autos, keine Staus, kein hektisches Gedränge. Eigentlich gibt es überhaupt keine Autos. Die wenigen Wege führen zwischen Häusern, kleinen Gärten und Kokospalmen hindurch. Die meisten Menschen sind zu Fuß unterwegs oder fahren mit Rollern. Unser Bungalow liegt direkt am Meer. Morgens werden wir nicht vom Verkehr geweckt, sondern vom Rauschen der Wellen und dem Rufen der Vögel. Nach den vergangenen Wochen fühlt sich das fast ungewohnt an. Wir beginnen den Tag ohne festen Plan. Ein gemeinsames Frühstück mit Blick aufs Meer. Tore verschwindet schon nach wenigen Minuten zum Strand, sammelt Muscheln, beobachtet Einsiedlerkrebse. Genau das lieben wir an solchen Orten. Kinder brauchen hier keine Animation. Die Natur übernimmt das ganz von alleine. Ich glaube, genau das verbindet viele Menschen, die lange unterwegs sind. Irgendwann verschwindet das Gefühl, ständig etwas erleben zu müssen. Man beginnt, ganz normale Tage zu schätzen. Tage ohne Highlight, ohne Sehenswürdigkeit. Einfach Tage, an denen man ankommen kann. Und genau das schenkt uns Bunaken. Ruhe. Nicht als Stillstand, sondern als Luxus. Wer nach Bunaken kommt, hat meist einen ganz bestimmten Grund. Das Meer. Der Bunaken-Nationalpark liegt mitten im sogenannten Korallendreieck, einer Meeresregion, die sich von Indonesien über Malaysia und die Philippinen bis nach Papua-Neuguinea und zu den Salomonen erstreckt. Wissenschaftler bezeichnen sie als das Zentrum der marinen Artenvielfalt unseres Planeten. Fast 3/4 aller bekannten Korallenarten der Erde kommen hier vor. Tausende Fischarten haben in diesem einzigartigen Ökosystem ihre Heimat. Für Taucher und Schnorchler gehört Bunaken deshalb seit Jahrzehnten zu den faszinierendsten Revieren der Welt. Als wir mit gemieteter Schnorchelausrüstung vom Boot ins Wasser gleiten, verstehen wir sofort warum. Schon die ersten Meter fühlen sich an, als würde man in eine völlig andere Welt eintauchen. Korallen wachsen hier in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Dazwischen schweben Schwärme kleiner Rifffische, Kaiserfische, Falterfische, Papageifische. Plötzlich deutet unser Guide nach unten. Nur wenige Meter unter uns zieht eine Meeresschildkröte lautlos über das Riff. Ganz ruhig, ganz gelassen. Sie scheint sich überhaupt nicht für uns zu interessieren. Kurz darauf entdecken wir eine zweite, später noch eine dritte. Sie gehören hier ganz selbstverständlich zum Alltag. Für uns dagegen wird jede einzelne Begegnung zu einem besonderen Moment. An einer anderen Stelle treiben wir entlang einer der berühmten Steilwände Bunakens. Nur wenige Meter neben uns fällt das Korallenriff scheinbar senkrecht in die Tiefe. Die Korallen wachsen bis an die Abbruchkante heran und verschwinden dann im dunklen Bau des offenen Meeres. Links das farbenprächtige Riff, rechts eine Tiefe, deren Ende wir nur erahnen können. Ein faszinierendes Gefühl. Man spürt plötzlich, wie klein der Mensch in dieser gewaltigen Unterwasserwelt eigentlich ist. Am nächsten Morgen brechen wir noch vor dem Frühstück erneut mit einem kleinen Boot auf. Diesmal geht es nicht zum Schnorcheln. Unser Ziel sind Delfine. Stundenlang fahren wir über das offene Meer. Immer wieder hält unser Guide Ausschau. Auch wir lassen den Blick ununterbrochen über die Wasseroberfläche schweifen. Doch außer fliegenden Fischen und einigen Seevögeln bleibt das Meer ruhig. Irgendwann machen wir uns langsam auf den Rückweg. Eigentlich haben wir uns schon damit abgefunden, dass es heute wohl nichts wird. Doch plötzlich verändert sich die Stimmung an Bord. Unser Guide zeigt nach vorne. Zunächst sehen wir nur einige Rückenflossen, vielleicht 10, dann 20. Doch je näher wir kommen, desto unglaublicher wird das Bild. Überall tauchen Delfine auf. Links vom Boot, rechts, vor uns, hinter uns. Sie springen aus dem Wasser, verschwinden wieder in den Wellen und tauchen an anderer Stelle erneut auf. Es sind nicht ein paar Tiere, es sind Hunderte. Vielleicht sogar Tausende. Soweit wir blicken können, sind Delfine. Für einen Moment weiß niemand von uns, wohin er zuerst schauen soll. Unser Boot fährt nur noch langsam. Niemand sagt etwas. Nicht, weil es nicht zu sagen gäbe, sondern weil Worte diesen Augenblick einfach nicht gerecht werden. Ich habe auf Reisen schon häufiger Delfine gesehen, aber eine Schule in dieser Größe will ich wahrscheinlich nie wieder erleben. Manche Erlebnisse lassen sich nicht planen. Und genau deshalb bleiben sie für immer in Erinnerung. Der Punakken besteht nicht nur aus Meer. Am nächsten Tag setzen wir mit einem kleinen Boot zum Festland über. Dort erwartet uns eine völlig andere Landschaft, geheimnisvolle Mangrovenwälder und einer der kleinsten Primaten der Welt, der Koboldmaki. Unser Ziel sind ausgedehnte Mangrovenwälder, ein Lebensraum, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt und doch zu den wichtigsten Küstenökosystemen der Erde gehört. Mit ihren weit verzweigten Stelzwurzeln schützen Mangroven die Küsten vor Erosion, filtern das Wasser und bieten unzähligen Fischen, Krebsen und anderen Meerestieren einen geschützten Lebensraum. Viele Arten verbringen hier ihre ersten Lebensmonate, bevor sie später hinaus auf die Korallenriffe ziehen. So unterschiedlich also Mangroven und Korallenriffe auch erscheinen mögen, sie gehören untrennbar zusammen. Wir steigen in ein Paddelboot um und je weiter wir in diesen Mangrovenwald hineingleiten, desto ruhiger wird es. Die Luft ist warm und feucht. Zwischen den Wurzeln sieht man kleine Fische über dem schlammigen Boden. Über unseren Köpfen raschelt es immer wieder in den Ästen. Plötzlich paddelt unser Guide langsamer. Er deutet auf das verzweigte Wurzelwerk eines Mangrovenbaums. Wir erkennen zunächst nichts. Erst nach einigen Sekunden fällt unser Blick auf eine kleine Bewegung. Direkt oberhalb der Stelzwurzeln sitzt ein Koboldmaki. Er würde mühelos in eine ausgestreckte Hand passen. Mit seinen riesigen Augen und den langen Fingern klammert er sich an einen dünnen Ast und beobachtet aufmerksam seine Umgebung. Normalerweise gelten Koboldmakis als nachtaktiv. Doch hier haben sie sich über Generationen an den Rhythmus der Gezeiten angepasst. Während das Wasser steigt und fällt, verändert sich auch ihr Tagesablauf. Deshalb lassen sich in diesem Mangrovengebiet häufig bereits tagsüber die kleinen Koboldmakis beobachten. Meist genau dort, wo die Stelzwurzeln der Bäume beginnen. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie eng das Leben dieser Tiere mit ihrem Lebensraum verbunden ist. Fast regungslos sitzt er über den Mangrovenwurzeln und folgt jede unserer Bewegung. Nach einiger Zeit machen wir uns wieder auf den Rückweg. Auf der Bootsfahrt nach Punakken wird mir noch einmal bewusst, wie außergewöhnlich vielfältig diese Region hier ist. Doch nach einer Woche Aufenthalt endet dieses Kapitel und es kommt zum nächsten Teil unserer Weltreise. Es geht auf nach Bali, eine Insel, die für viele das Sinnbild Indonesiens ist. Für uns dagegen ist sie Neuland. Natürlich kennen wir die Bilder von Reisterrassen, Tempeln und Vulkanen. Und ich selbst war vor vielen Jahren schon einmal hier, damals mit meinen älteren Kindern. Doch für unsere kleine Familie ist es jetzt der erste gemeinsame Besuch. Wir sind gespannt, welche Geschichten die Insel für uns bereithält. Nach einigen Wochen auf Sulawesi landen wir in Denpasar. Schon beim Verlassen des Flughafens spüren wir, dass wir in einer ganz anderen Welt angekommen sind. Nicht in einem anderen Land, sondern in einer anderen Kultur. Bali gehört zwar zu Indonesien und doch fühlt sich diese Insel vollkommen anders an. Zwischen den Ankommenden stehen kleine Opfergaben aus Palmblättern. Aus ihnen steigt der Duft von Räucherstäbchen auf. Vor Geschäften, Hotels oder Wohnhäusern liegen kunstvoll geflochtene Schalen mit Blumen. An vielen Eingängen wachen steinerne Figuren, an deren Hüften die typisch schwarz-weiß karierten Tücher gebunden sind. Und immer wieder begegnen uns Menschen in traditioneller Kleidung auf dem Weg zu einer Zeremonie. Der balinesische Hinduismus ist hier nicht nur Religion, er prägt den gesamten Alltag. Schon auf der Fahrt nach Sano wird klar, Bali besitzt innerhalb des indonesischen Archipels eine ganz eigene Identität. Und genau darauf sind wir neugierig. Für die nächsten 2 Wochen beziehen wir ein kleines Apartment in Sanur. Mit eigener Küche. Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Zum ersten Mal seit langer Zeit packen wir unsere Rucksäcke nicht nach wenigen Tagen wieder aus. Wir räumen Kleidung in einen Schrank, kaufen Lebensmittel ein, kochen selbst. Langsam entsteht wieder so etwas wie Alltag. Auch Tore findet schnell seinen eigenen Rhythmus. Für eine Woche besucht er eine kleine Kindertagesstätte. Er schließt neue Freundschaften, spielt, malt und erlebt seinen ganz normalen Tagesablauf. Währenddessen beginnt auch für uns der Arbeitstag. Denn diese Weltreise ist weit mehr als nur eine Auszeit. Gute Reisen entstehen nicht am Schreibtisch. Sie entstehen dort, wo man sich Zeit nimmt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wege selbst zu gehen und Regionen wirklich kennenzulernen. Dazu kommen die alltäglichen Dinge. Wäsche waschen, einkaufen, kochen. Mein MacBook Air reparieren lassen, das mich seit Beginn der Weltreise begleitet und inzwischen erste Alterserscheinung zeigt. Natürlich bleibt aber auch Zeit, Bali zu genießen. Mit unserem Roller erkunden wir Sanu und seine Umgebung. Schon nach wenigen Tagen wissen wir, an welchem Obststand wir einkaufen, welcher Warung unsere Lieblingsrestaurant geworden ist, wo der beste Kaffee wartet und welchen Weg wir morgens am liebsten zum Strand nehmen. In unserer Unterkunft treffen wir Familien aus unterschiedlichsten Teilen der Welt und haben tolle Gespräche. Viele sind auch für länger unterwegs und witzigerweise treffen wir auch eine Familie aus Toraja. Doch irgendwann stehen die Rucksäcke wieder gepackt im Apartment. Wir verabschieden uns vom Meer und fahren ins Landesinnere. Unser nächstes Zuhause liegt für einige Tage südlich von Bisaki. Direkt vor uns erhebt sich der Mount Agung, der höchste und zugleich heiligste Berg Balis. Von unserer Unterkunft blicken wir jeden Morgen auf seinen mächtigen Kegel. Nach dem entspannten Alltag am Meer beginnt nun ein neuer Abschnitt unserer Reise. Es geht hinein in das spirituelle Herz der Insel, zwischen Tempeln, Reisfeldern und Wanderwegen am Fuße des Agung. Mit 3031 Metern ist der Mount Agung der höchste Vulkan Balis. Doch für die Balinesen ist er weit mehr als nur ein markanter Gipfel. Er gilt als Sitz der Götter und Ahnen. Viele Tempel der Insel sind auf ihn ausgerichtet. Religiöse Zeremonien orientieren sich bis heute an seiner Lage. Der Agung ist kein landschaftliches Wahrzeichen. Er prägt die spirituelle Identität Balis. Gerade am frühen Morgen, wenn die Wolken langsam aufreißen und sein mächtiger Kegel sichtbar wird, verstehen wir, welche Bedeutung dieser Berg für die Menschen hier besitzt. Mit unserem gemieteten Roller erkunden wir in den nächsten Tagen die Umgebung. Schon die Fahrten werden zu einem Erlebnis. Die schmalen Straßen schlängeln sich vorbei an kleinen Dörfern, Kokospalmen und endlosen Reisterrassen. Immer wieder halten wir an. Nicht, weil wir müssen, sondern weil diese Landschaft dazu einlädt. Unser Ziel ist Sidimen. Für uns gehört diese Region zu den schönsten Orten Balis. Während andere Teile der Insel längst vom Tourismus geprägt sind, scheint hier vieles noch seinem ursprünglichen Rhythmus zu folgen. Bauern bearbeiten ihre Felder, Frauen tragen kunstvoll geflochtene Opfergaben zu den Tempeln, Kinder spielen zwischen den schmalen Wegen der Reisfelder. Je länger wir unterwegs sind, desto deutlicher wird, Landschaft, Kultur und Spiritualität bilden auf Bali eine Einheit. Die berühmten Reisterrassen sind weit mehr als ein schönes Fotomotiv. Hinter ihnen verwirkt sich das jahrhundertealte Bewässerungssystem Subak. Wasser wird gemeinschaftlich verteilt und gilt zugleich als heiliges Gut. Landwirtschaft, Religion und das Leben der Dorfgemeinschaft sind hier bis heute untrennbar miteinander verbunden. Ein weiterer Höhepunkt unserer Tage im Osten Balis ist der Besuch des Tempels Bisaki. Nicht ohne Grund wird die weitläufige Anlage als Muttertempel Balis bezeichnet. Zwischen kunstvoll verzierten Toren, den mehrstöckigen Meru-Türmen und zahlreichen Schreinen erhalten wir einen tiefen Einblick in die balinesische Kultur. Viele Rituale erschließen sich uns erst nach und nach. Gerade das macht diesen Ort so faszinierend. Religion ist hier kein Programmpunkt für Besucher. Sie gehört selbstverständlich zum täglichen Leben. Vielleicht unterscheidet genau das Bali von vielen anderen Reisezielen. Man besichtigt hier keine Kultur, man begegnet ihr. Natürlich beschäftigt mich auch die Frage, ob ich den Mount Agung besteigen soll. So reizvoll dieses 2-tägige Abenteuer auch wäre, unser Zeitplan lässt es diesmal nicht zu. Stattdessen entscheiden wir uns für die Besteigung des Mount Batur, einer der heiligsten Vulkane der Insel. Die meisten Besucher brechen mitten in der Nacht auf, um den Sonnenaufgang vom Gipfel zu erleben. Genau darauf verzichten wir ganz bewusst. Seit Beginn unserer Weltreise suchen wir immer wieder nach den ruhigen Momenten eines Landes. Nicht, weil wir bekannte Orte meiden möchten, sondern weil Landschaften ihre besondere Wirkung oft dann entfalten, wenn man sie ganz ohne Hektik erleben darf. Zwischen schwarzen Lavafeldern, weißen Schwefeldämpfen und dem tiefblauen Kratersee wartet eine Wanderung, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am nächsten Morgen brechen wir ganz entspannt zum Mount Batu auf. Während sich viele Besucher bereits mitten in der Nacht auf den Weg machen, um den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu erleben, beginnt unser Wandertag erst bei Tageslicht. Genau das war unser Plan. Wir möchten die Landschaft bewusst erleben. Nicht im Licht von Stirnlampen, sondern so, wie sie sich tagsüber zeigt. Als wir unsere Tour beginnen, begegnen wir nur vereinzelt anderen Wanderern. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Schon nach einiger Zeit treffen wir auf zwei Jugendliche. Tore ist sofort begeistert. Es dauert keine 5 Minuten, bis daraus ein kleines Wettrennen entsteht. Immer wieder versuchen einer der beiden an Tore vorbeizuziehen. Kurz darauf setzt Tore hinterher und möchte natürlich ebenfalls wieder nach vorne. Alle drei haben sichtlich Spaß an diesem kleinen Wettkampf. Auch unser Guide verfolgt das Ganze mit einem breiten Grinsen. Nach etwa einer halben Stunde wird aus dem Wettrennen jedoch eine unerwartete Geschichte. Einer der beiden Jugendlichen bleibt stehen. Er braucht erstmal eine Pause. Während wir kurz warten und gemeinsam lachen, atmet er tief durch. Tore hingegen marschiert einfach weiter. Gemeinsam mit unserem Guide geht er voraus und wir folgen den beiden wenig später. Seit vielen Monaten erleben wir auf unserer Weltreise immer wieder, wie viel Kinder leisten können, wenn man ihnen Zeit lässt und sie einfach machen lässt. Mit jedem Höhenmeter verändert sich die Landschaft. Ein feiner Schwefelgeruch liegt in der Luft und erinnert uns daran, dass unter unseren Füßen noch immer gewaltige Kräfte wirken. Zwischen den schwarzen Lavafeldern führen schmale Pfade immer weiter bergauf. Dann öffnet sich der Blick und unter uns liegt der große tiefblaue Kratersee. Der Danau Batur entstand nach gewaltigen vulkanischen Eruptionen und prägt die Landschaft bis heute. Rings um den See bestimmen Gemüsefelder, kleine Dörfer und Plantagen das Bild. Diese fruchtbaren Vulkanböden gehören zu den wichtigsten Anbaugebieten Balis. Natur, Religion, Landwirtschaft und das tägliche Leben. Alles scheint auf dieser Insel miteinander verbunden zu sein. Am nächsten Morgen heißt es dann erneut Abschied nehmen. Vor uns liegt der nächste Abschnitt unserer Weltreise. Es geht nach Borneo. Zu Orang-Utans, uralten Regenfeldern und einer Insel, die kaum unterschiedlicher sein könnte als Bali. Es gibt Reisen, bei denen man das Gefühl hat, innerhalb weniger Stunden in einer völlig anderen Welt angekommen zu sein. Und genau so erleben wir den Wechsel von Bali nach Borneo. Noch am Morgen blicken wir auf den Mount Agung. Nur wenig später schwebt unser Flugzeug über das tiefblaue südchinesische Meer. Vor uns liegen kleine Inseln, die wie grüne Tupfer auf dem Wasser ragen. Dahinter zeichnen sich bewaldete Berge unter mächtigen Wolken ab. Willkommen auf Borneo. Malaysia kennen wir ja bereits von unserer Reise über die malaiische Halbinsel. Und doch fühlt sich Sabah sofort anders an. Auffällig ist zunächst die kulturelle Vielfalt. Hier leben Kadazan Dusun, Bayau, Murut, Rungus, Malaien, Chinesen und viele weitere Volksgruppen miteinander. Moscheen, Kirchen und Tempel prägen gemeinsam das Stadtbild. Sabah besitzt eine ganz eigene Identität. Und genau das macht diese Region so spannend. Auch landschaftlich erwartet uns ein völliger Kontrast. Während Bali von Tempeln, Reisterrassen und Vulkanen geprägt ist, beginnt hier eine Welt aus Regenwäldern, Flüssen und gewaltigen Bergen. Eine Welt, die zu den artenreichsten Regionen unseres Planeten gehört. Unser erster Abend führt uns an die Waterfront von Kota Kinabalu. Mit dem Sonnenuntergang erwacht die Promenade zum Leben. Familien spazieren am Meer entlang. Kinder spielen zwischen den Palmen, Straßenmusiker sorgen für Unterhaltung. Aus den offenen Restaurants zieht der Duft von gegrillten Fisch, Garnelen und Tintenfisch herüber. Wir setzen uns direkt ans Wasser. Vor uns färbt die untergehende Sonne das südchinesische Meer in warme Orange- und Rottöne. Während wir den Tag ausklingen lassen, schweifen unsere Gedanken bereits weiter. Vor uns liegen einige der spektakulärsten Landschaften Borneos. Der Mount Kinabalu. Einer der ältesten Regenwälder der Erde, Orang-Utans und auch Nasenaffen. Und Begegnung mit Menschen, deren Kultur seit Jahrhunderten eng mit dieser außergewöhnlichen Natur verbunden sind. Wir ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie sehr uns diese kommenden Wochen beeindrucken werden. Schon am nächsten Morgen verlassen wir die Küste. Mit jedem Kilometer hinauf ins Hochland verändert sich die Landschaft. Die tropische Hitze bleibt langsam zurück. Die Luft wird kühler. Gemüsefelder ersetzen Palmen. Kleine Bauernhöfe säumen die Straße. Und dann erscheint er zum ersten Mal. Zwischen den Wolken zeichnet sich die gewaltige Granitwand des Mount Kinabalu ab. Mit 4095 Metern ist er nicht nur der höchste Berg Malaysias. Für die Kadazan Dusun gilt er bis heute als heiliger Ort, als Heimat der Ahnen. Schon nach den ersten Kilometern ist uns klar, die nächsten Tage werden wir vor allem zu Fuß verbringen. Zwischen Nebelwäldern, uralten Bäumen und einer Pflanzenwelt, wie wir sie bislang noch nie erlebt haben. Nach der Fahrt hinauf ins Hochland erreichen wir unsere Unterkunft. Sie liegt nur wenige Gehminuten vom Eingang des Kinabalu-Nationalparks entfernt. Schon beim Betreten unseres Zimmers fällt unser Blick sofort nach draußen. Ein kleiner Balkon. Und direkt davor erhebt sich der Mount Kinabalu. Majestätisch, fast zum Greifen nah. Mal zeigt er sich in seiner ganzen Größe. Und wenige Minuten später ziehen Wolken über den Gipfel und verhüllen ihn vollständig. Es ist ein faszinierendes Schauspiel, das sich während unseres gesamten Aufenthalts immer wieder wiederholt. Schon allein für diesen Ausblick hat sich die Anreise gelohnt. Auch die Atmosphäre rund um unsere Unterkunft fühlt sich völlig anders an als noch wenige Stunden zuvor an der Küste. Die tropische Hitze ist verschwunden. Die Luft ist angenehm kühl. Feuchtigkeit liegt über dem Wald. Zwischen den Bäumen ziehen immer wieder Nebelschwaden hindurch. Es riecht nach feuchter Erde, Moos und nassem Holz. Eigentlich müssen wir gar nichts unternehmen. Alleine auf dem Balkon zu sitzen und den Blick auf den Mount Kinabalu zu genießen, hätte schon seinen ganz eigenen Reiz. Doch unsere Neugier ist größer. Nur 5 Gehminuten trennen uns vom Eingang des faszinierenden Nationalparks Südostasiens.
Der ganze Wald ist total feucht und völlig grün und bemoost. Überall kreucht und fleucht das Leben. Wir sehen nur relativ wenig, unsere Augen sind ja wenig geschult, aber man hört überall die Geräusche.
Schon beim Betreten des Nationalparks merken wir, dass dieser Wald etwas Besonderes ist. Hier wachsen Pflanzen, die es nur an wenigen Orten der Erde gibt. Riesige Baumfarne, moosbewachsene Baumriesen, Orchideen, Kannenpflanzen. Fast jeder freie Fläche ist von Farnen, Flächen oder Moosen bedeckt. Immer wieder wechseln sich schmale Pfade mit hölzernen Stegen ab. Wurzeln durchziehen den Boden. Zwischen den Baumkronen dringen nur wenig Sonnenlicht bis auf den Waldboden. Es ist einer dieser Orte, an denen man automatisch langsamer wird. Nicht, weil der Weg anstrengend wäre, sondern weil es überall etwas zu entdecken gibt. Auch Tore ist sofort begeistert.
So, wir befinden uns jetzt im Moment in Borneo, im Nationalpark rund um den Mount Kinabalu und sind auf einem Trail im Nationalpark unterwegs. Tore, Ulrike und ich. Und man hört immer die Umgebungsgeräusche. Ist das spannend hier, Tore?
Ja.
Findest du gut?
Das ist
hopp, aufpassen, kann man schnell wegrutschen. Immer aufpassen, sehr gut. So, wir gehen.
Richtig cool hier.
Findest du richtig cool hier, das finde ich super.
Jede Wurzel wird zur Balancierstrecke, jeder Holzstieg zu einem kleinen Abenteuer. Immer wieder bleibt er stehen, entdeckt ungewöhnliche Pilze oder zeigt begeistert auf Insekten oder Pflanzen. Genau solche Wanderungen lieben wir als Familie. Nicht möglichst viele Kilometer, sondern möglichst viele Entdeckungen.
Tore, wie findest du denn bis jetzt unsere Regenwaldwanderung hier in Borneo?
Gut.
Ja?
Ja.
Mama hatte gerade einen kleinen Blutegel, der hat aber schnell genug reagiert und hat den abgewischt. Das gibt es ja auch, so kleine Tiere, ne?
Ja.
Wir haben auch schon eine Schlange gesehen in einem Wald, ne?
Ja, das ist okay. Aber und? Die hat zum Glück nicht Papa gebissen.
Ja, zum Glück hat sie dich auch nicht gebissen, ne? Aber die war noch eine kleine Babyschlange. Und jetzt hier, hörst du die ganzen Geräusche?
Ja.
Spannend, oder?
Ja, okay, das ist richtig spannend.
Okay, sollen wir weiter in den Abenteuerpfad laufen?
Ja, okay. Ich will ganz nach oben.
Wir sind schon ziemlich weit hoch. Jetzt müssen wir weiter auf diesen kleinen Trail hier durch den Regenwald. Dann gehen wir los. Okay, bis später.
Tschüss. Ihr Lieben, wir verabschieden uns. Den Abend verbringen wir dann entspannt an unserer Unterkunft. Der Mount Kinabalu zeigt sich noch einmal für einen kurzen Moment, bevor sein Gipfel langsam wieder in den Wolken verschwindet. Während wir zusammensitzen, kommen wir mit zwei anderen Gästen ins Gespräch. Luna und ihre Mutter Paula. Sie kommen ebenfalls aus Deutschland. Luna ist Anfang 20 und seit rund 10 Monaten allein in Asien unterwegs. Jetzt ist ihre Mutter für 3 Wochen nach Borneo gereist, um ein Stück dieser Reise gemeinsam mit ihrer Tochter zu erleben. Wir unterhalten uns über unsere bisherigen Erlebnisse, über das Reisen mit Kind, über ihre Abenteuer allein in Asien und natürlich über unsere Pläne für den nächsten Tag. Als wir erzählen, dass wir am nächsten Morgen den Maragang Hill erwandern möchten, fragen wir eher beiläufig: Habt ihr nicht Lust mitzukommen? Die beiden schauen sich kurz an. Dann kommt die Antwort fast gleichzeitig: Ja, sehr gerne. So einfach kann es manchmal sein. Man begegnet sich zufällig, kommt ins Gespräch und nur wenige Minuten später schmiedet man gemeinsame Pläne. Genau solche Begegnungen gehören für uns zu den schönsten Erinnerungen einer Reise. Und wir ahnen noch nicht, dass aus dieser zufälligen Begegnung eine Freundschaft entstehen wird und Luna einige Wochen später sogar in diesem Podcast von ihren eigenen Reiseerlebnissen erzählt. Nach einem entspannten Frühstück treffen wir uns gegen 8 Uhr mit Luna und ihrer Mutter. Erst gestern haben wir uns kennengelernt. Heute machen wir uns bereits gemeinsam auf den Weg. Wir kommen ins Gespräch. Wir entdecken Gemeinsamkeiten und plötzlich wird aus einem zufälligen Kennenlernen ein gemeinsames Abenteuer. Nach einer holprigen Fahrt auf der Ladefläche eines Pickups erreichen wir den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Begleitet werden wir von einem lokalen Guide. Den Weg auf den Maragang Hill hätten wir auch alleine gefunden. Trotzdem entscheiden wir uns ganz bewusst dafür, einen Guide zu buchen. Zum einen teilt er sein Wissen über die Region mit uns. Vor allem aber finden wir es wichtig, dass die Menschen, die rund um den Mount Kinabalu leben, vom Tourismus profitieren können. So wird aus einer Wanderung mehr als nur ein Naturerlebnis. Schon nach den ersten Metern tauchen wir wieder ein in diesen faszinierenden Nebelwald. Die Luft ist angenehm kühl, überall riecht es nach feuchter Erde und Moos. Hohe Bäume spenden Schatten. Ihre Äste sind dicht mit Flechten, Farnen und Moosen bewachsen. Zwischen mächtigen Wurzeln schlängelt sich der schmale Pfad bergauf. Immer wieder führen kleine Holzstege über feuchte Stellen. Es ist einer dieser Wege, auf denen man automatisch langsamer wird. Nicht, weil er besonders schwierig ist, sondern weil es überall etwas zu entdecken gibt. Natürlich findet auch Tore schnell seinen eigenen Rhythmus. Mal läuft er voraus, dann bleibt er stehen und zeigt begeistert auf ein riesiges Farn, eine ungewöhnliche Pflanze oder einen Pilz. Tore, singst du gerne, wenn wir so wandern? Tore, singst du gerne, wenn wir wandern?
Ja.
Okay. Unterdessen unterhalten wir Erwachsene uns mit Luna, ihrer Mutter und unserem Guide. Über das Reisen, über unterschiedliche Lebenswege und darüber, wie erstaunlich schnell aus einer zufälligen Begegnung eine echte Verbindung entstehen kann. Je höher wir steigen, desto häufiger öffnet sich der Wald. Zwischen den Bäumen erscheinen die sanften Hügel des Hochlands von Sabah, kleine Dörfer, Gemüsefelder und immer wieder der Mount Kinabalu. Mal zeigt er sich in seiner ganzen gewaltigen Größe, nur wenige Augenblicke später verschwindet er wieder hinter den Wolken. Es wirkt fast so, als würde der Berg selbst entscheiden, wem er sich zeigen möchte. Kein Augenblick gleich dem nächsten. Schließlich erreichen wir den Gipfel des Maragang Hill. Hier erwartet uns kein kahler Felsen und auch keine weiten Grasflächen. Ein hölzerner Steg führt uns zu mehreren kleinen Aussichtsplattformen mit einfachen Sitzmöglichkeiten. Von hier oben blicken wir weit über das Hochland von Sabah. Direkt gegenüber erhebt sich die beeindruckende Granitwand des Mount Kinabalu. Immer wieder ziehen Wolkenfetzen über den Berg hinweg. Innerhalb weniger Sekunden verändert sich die gesamte Landschaft. Wir bleiben lange dort sitzen. Unser Guide, Luna und ihre Mutter und wir. Niemand schaut auf die Uhr. Wir genießen einfach diesen Augenblick. Die frische Bergluft, die Gespräche und die besondere Ruhe dieses Ortes. Beim Abschied wird uns noch einmal bewusst, wie besonders dieser Tag gewesen ist. Nicht nur wegen der beeindruckenden Landschaft, sondern vor allem wegen der Menschen, mit denen wir sie erleben durften. Vor weniger als 24 Stunden waren Luna und ihre Mutter noch völlig Fremde. Jetzt laufen wir gemeinsam lachend den Berg hinunter. Genau das macht für uns den Zauber des Reisens aus. Man kann Flüge buchen, Unterkünfte reservieren und Wanderungen planen. Doch die schönsten Erinnerungen entstehen meist völlig ungeplant. Es sind Begegnungen wie diese, die unsere Weltreise so besonders machen. Manchmal reicht ein gemeinsames Abendessen, ein spontanes Gespräch. Oder die Einladung zu einer gemeinsamen Wanderung. und plötzlich begegnet man Menschen, die einem in erstaunlich kurzer Zeit ans Herz wachsen. Der Mara Ganghill wird uns deshalb nicht nur wegen einer beeindruckenden Landschaft in Erinnerung bleiben, sondern vor allem wegen der Menschen, mit denen wir ihn erleben durften. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Nuna für das offene Gespräch und dafür, dass sie ihre ganz persönliche Reisegeschichte mit uns geteilt hat. Und natürlich danke an euch, dass ihr uns auch auf diesem Abschnitt unserer Weltreise begleitet habt. Das war Weltgewandt mit Olaf Würz. Danke, dass du mich begleitet hast. Wir hören uns unterwegs.